Hallo und herzlich willkommen zurück bei Spurenwechsel, dem Berufswege-Podcast. Mein Name ist Sarah und hier komme ich mit Menschen ins Gespräch, deren berufliche Wege sich durch interessante Schlenker auszeichnen. Ab und zu habe ich Lust, selber einen Spurenwechsel innerhalb des Podcasts zu machen und mit Menschen zu allen möglichen anderen interessanten Themen ins Gespräch zu kommen. Eins dieser Themen ist die Gemeinwohlökonomie. Und darum soll es auch im zweiten Teil der Podcast-Reihe dazu gehen. Wenn ihr den ersten Teil gehört habt, dann wisst ihr schon, dass die Gemeinwohlökonomie eine Bewegung ist, die bereits in vielen Ländern der Welt Ableger hat und sich für eine menschlichere und ethischere Form des Wirtschaftens einsetzt. Ein wichtiger Bestandteil der Bewegung ist die Möglichkeit für Unternehmen, Gemeinwohlbilanzen zu erstellen. Deshalb war es mir wichtig, mit einem Unternehmer zu sprechen, der diesen Weg bereits geht, und bin auf Albrecht Binder gestoßen. Er kommt aus Steinheim bei Paderborn und hat bereits zum zweiten Mal die Gemeinwohlbilanz für seine Apotheken erstellt. Was ihn dazu gebracht hat, worin er die Vorteile sieht und warum er optimistisch in die Zukunft blickt, erfahrt ihr jetzt. Lieber Herr Binder, ich besuche Sie heute quasi als neugierige Bielefelder Nachbarin und im schönen Steinheim und möchte mich als erstes ganz herzlich für Ihre Zeit bedanken. Steinheim hat im Mai diesen Jahres als erste Stadt in ganz Deutschland seine Gemeinwohlbilanz zur Zertifizierung eingereicht und so wie es aussieht, wird in einigen Wochen die Zertifizierung überreicht. Sie als Unternehmer besitzen die erste Apotheke im gesamten Bundesgebiet, die gemeinwohlbilanziert ist. Sie sind außerdem Mitbegründer der Gemeinwohlökonomie Stiftung NRW und treiben darüber hinaus die Vision einer ganzen Gemeinwohlregion nach vorne, was für Deutschland wiederum einzigartig wäre. Bevor wir auf die einzelnen Punkte näher eingehen, wie haben Sie Feuer für diese Bewegung gefangen?
Ja, das ist eine, für die Bewegung habe ich Feuer gefangen, weil meine Tochter mir das Buch von dem Christian Felber geschenkt hat. Das war 2015 und sie hat uns das beiden im Prinzip geschenkt, meiner Frau und mir, mit den Worten, lest euch das mal durch, das wird euch ziemlich interessieren, weil ihr sowieso schon so lebt. Und wir haben das Buch dann innerhalb kurzer Zeit gelesen. Wenn einem so ein Buch so überreicht wird von dem eigenen Kind, dann ist das schon ja auch eine Motivation, sich da sofort dran zu setzen. Und es war genau so. Ich habe das Buch gelesen, habe gesagt, das ist genau das, wie wir eigentlich leben wollen und wie wir die Wirtschaft gemeinsam weiterentwickeln können. Das war für uns eigentlich der Lückenschluss sozusagen zwischen dem, wie wir versucht haben zu leben und dem, wie man es tatsächlich in die Tat umsetzen kann.
Wie ist es dann gekommen, dass Sie gesagt haben, okay, ich melde jetzt gleich meine Apotheke an und lass mich zertifizieren? Also war das noch ein langer Weg dorthin oder war das relativ schnell klar?
Das war im Prinzip mit dem Lesen des Buches klar, dass wir versuchen würden, unsere Apotheken zu zertifizieren. Der Stolperstein war, ob unsere Mitarbeitenden mitmachen würden. Also wir wollten das auf gar keinen Fall alleine machen, sondern wenn, dann sollte es eine Aktion werden, wo wir unsere Mitarbeitenden einbinden. Denn einer der zentralen Punkte in der Gemeinwohlökonomie ist ja, dass man über alle Berührungsgruppen des Betriebes bilanziert und eine der Berührungsgruppen sind die Mitarbeitenden. Wenn ich also eine Gemeinwohlbilanz erstelle, dann geht es natürlich auch um die Fragestellung, wie transparent bin ich gegenüber meinen Mitarbeitenden, wie binde ich die ein in alle Nachhaltigkeitsbelange. Und deswegen sind wir halt so gestartet, dass wir eine gemeinsame Veranstaltung gemacht haben für alle Mitarbeitenden und da das Thema Gemeinwohlökonomie vorgestellt haben, beziehungsweise unsere Tochter eingeladen haben, das Thema vorzustellen. Die ist dann aus Konstanz gekommen und hat den Nachmittag mit einer Präsentation gestartet. Und dann haben wir den Nachmittag über weitergearbeitet und am Ende des Nachmittags unsere Mitarbeitenden befragt, ob sie bereit sind, mit uns das Projekt durchzuziehen. Und das Ergebnis war sehr positiv und dann haben wir das gemacht.
Wie genau haben Sie Ihren Mitarbeitenden erklärt, was ist eigentlich eine Gemeinwohlbilanz und warum ist das für unser Unternehmen, für unsere Apotheke, Sie haben ja noch drei weitere, zwei in Paderborn, eine noch in Bad Meinberg. Wie haben Sie da die Relevanz quasi dargelegt und was genau ist eine Gemeinwohlbilanz?
Die Gemeinwohlbilanz ist im Prinzip die Ergänzung der Finanzbilanz, die wir ja sowieso machen müssen. Und die Gemeinwohlbilanz bilanziert die Bereiche soziale Nachhaltigkeit und ökologische Nachhaltigkeit. In der Form, also jeder Betrieb hat im Prinzip fünf Berührungsgruppen oder ich sage im Aktienmarkt nennen wir das Stakeholder. Und das sind einmal die Lieferantinnen, das sind die Geldgeberinnen, das sind die Mitarbeitenden, das sind die Kundinnen und es ist das soziale Umfeld. Das sind die Stakeholder, die jedes Unternehmen hat. Und wir bilanzieren gegenüber diesen fünf Gruppen vier Menschenrechte oder Menschen, das ist einmal die Menschenwürde, das ist Transparenz, das ist ökologische Nachhaltigkeit und das ist Demokratie und Mitbestimmung. Also das sind im Prinzip große Felder und wenn ich die Matrix heißt, ich habe diese vier großen Menschenrechte oben stehen in vier Spalten und in fünf Zeilen habe ich die fünf Stakeholder-Gruppen oder Berührungsgruppen. Dadurch entstehen 20 Felder, 4 mal 5. Und für jedes dieser 20 Felder gibt es verpflichtende Fragen, die ich beantworte.
Aus einem Katalog?
Genau. Es gibt ein Handbuch, was etwa 130 Seiten stark ist, wo diese 20 Felder beleuchtet werden und einfach etwas deutlicher gemacht wird, was ist eigentlich gemeint mit Menschenwürde in Bezug auf Mitarbeitende oder mit ökologischer Nachhaltigkeit in Bezug auf das soziale Umfeld.
Das heißt, man könnte jetzt auch nicht einfach als Unternehmen daherkommen und sagen, ich mache das jetzt mal, fülle das irgendwie so aus, um mir das schön an die Tür zu machen, sondern man hat schon einen echten Richtwert, nach dem man sich eben auch richten muss.
Genau, also richten kann, möchte ich mal besser formulieren, weil man ist zu keiner Antwort verpflichtet. Die Gemeinwohlökonomie-Bilanzierung geht davon aus, wenn ich mich an alle gesetzlichen Vorgaben halte, an alle in Deutschland geltenden Gesetze halte, dann habe ich 0 Punkte. Das ist der Basiswert sozusagen. Wenn ich Menschenrechte verletze, also zum Beispiel Kinder arbeiten lasse oder irgendwas anderes, Arbeitnehmerrechte verletze, mich nicht an Tarifverträge halte, dann bekomme ich Minuspunkte. Und Pluspunkte bekomme ich für alles, was ich in Bezug auf soziale oder ökologische Nachhaltigkeit mehr nachweise in meinem Betrieb. Wenn ich also überall schreibe, ich halte mich an die gesetzlichen Standards, dann ist meine Bilanz mit 0 Punkten einfach eine Basisbewertung. Und alles, was ich nachweise, was ich in den 20 Feldern mehr mache, als der Gesetzgeber fordert, dafür bekomme ich bis maximal 50 Punkte pro Feld.
Also von diesen 20 Feldern kann jedes Feld 50 Punkte erreichen,
genau,
quasi.
Genau, okay. Sodass der absolute Maximalwert 1000 Punkte sind. Allerdings ist das eigentlich nicht erreichbar. Nicht in allen, es geht einfach nicht, dass sie 1000 Punkte haben. Und das ist sehr gut so, weil dadurch sich eine Spreizung zwischen den Betrieben auftut, zwischen 0 und 1000 Punkten. Und die allerbesten Betriebe, die bisher bilanziert haben, also die am sozial und ökologisch nachhaltigsten wirtschaften, die liegen etwa bei 700 bis 750 Punkten. Die meisten starten mit Werten zwischen, ich sag mal, 100 und 200 Punkten, denn die Betriebe, die jetzt sich zu diesem Zeitpunkt schon bilanzieren lassen, die haben schon, die machen einfach schon seit Jahren mehr im Bereich ethischen Wirtschaftens als Betriebe, die sagen, nee, das ist uns nicht, ist bisher nicht im Blickpunkt. Und das Ziel ist für jeden Betrieb dann, diese Punkte werden extern vergeben, die werden durch Auditoren, der Bericht wird durch Auditoren geprüft und dann bekommt man die Punkte extern vergeben in einem Diskussionsprozess mit dem Auditor. Und das Ziel ist dann von der Logik her, dass ich mein Ergebnis nutze, um dann in den einzelnen Feldern zu gucken, wo kann ich mich denn verbessern. Das heißt, ich benutze die Gemeinwohlbilanzierung gleichzeitig als Controlling-Instrument in Bezug auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Und das ist was ganz Besonderes. Das unterscheidet die Gemeinwohlbilanzierung eben ganz grundlegend von allen anderen Nachhaltigkeitsberichten, die in Deutschland oder weltweit verwendet werden. Ich nehme mal den größten Nachhaltigkeitsberichtsstandard, das ist GRI. Global Reporting Index ist das, glaube ich. Mhm. Und dort beim GRI, da berichten sie, aber es wird nicht extern begutachtet und es wird nicht in Bezug gesetzt zu anderen Berichten. Das heißt, sie wissen hinterher nicht, ob sie mehr tun als ihre Konkurrenz oder weniger tun. Mhm. Und sie bekommen auch keine Rückmeldung in der Form, hier hast du 20% der möglichen Maßnahmen erreicht und hier 40 oder hier hast du sogar 100%. Hier brauchst du einfach nichts mehr zu machen, weil du da perfekt bist. Das gibt es da nicht. Und in der Gemeinwohlbilanzierung gibt es Vorschläge, was man zu 100% erreichen sollte, um 50 Punkte zu bekommen für sein Feld. Und das wird ins Verhältnis gesetzt. Und für mich war das einer der entscheidenden Anreize, und über dieses Thema ging es dann eben auch in dieser ersten Veranstaltung. Unsere Tochter hat über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen und warum Nachhaltigkeit einfach wichtig ist für die Betriebe. Das war vor 5 Jahren. Da war das in unserer Wirtschaft noch wesentlich weniger diskutiert als heute. Aber da wir in unseren Betrieben schon seit vielen, vielen, vielen Jahren darauf achten, dass wir beim Einkauf zum Beispiel nachhaltig sind. Für alle Büromaterialien kaufen wir seit Ewigkeiten bei nur Umweltschutzpapier und wir verwenden Papier äußerst sparsam, also nur da, wo es wirklich notwendig ist. Es wird doppelt kopiert und es wird, Fehldrucke werden aufbewahrt, damit wir die Rückseite noch für Schmierpapier verwenden können. All solche Sachen haben wir schon in Ewigkeiten gemacht, aber wir haben es halt nirgendwo dokumentiert und jetzt haben wir einfach ein Instrument, wo wir zeigen können, okay, das machen wir, dafür bekommen wir Punkte und bekommen gleichzeitig die Anregung, wie können wir denn weitermachen, damit wir das perfektionieren sozusagen. Mhm. Ja, das war jetzt ein Beispiel für ökologische Nachhaltigkeit. Ein weiteres Beispiel für ökologische Nachhaltigkeit ist Energiehaushalt. Wie gehe ich mit Energie um? Also wir haben als die ersten wirklich vernünftigen LED-Beleuchtungen auf den Markt gekommen sind, haben wir einfach umgestellt. Ich habe nicht durchgerechnet, ob sich das wirtschaftlich innerhalb von 2, 3 oder 5 Jahren rechnet. Mhm. Mir war einfach wichtig, dass wir weniger Strom verbrauchen. Selbst wenn wir Ökostrom überall verwenden, aber auch der muss produziert werden. Und jetzt haben wir eine CO2-Bilanzierung angestoßen aufgrund der Gemeinwohlbilanzierung, damit wir unsere Maßnahmen auch planen und nachweisen können, die Maßnahmen bringen uns so und so viel an Energieersparnis.
Wenn Sie mit anderen Unternehmern oder Unternehmerinnen ins Gespräch kommen über dieses Thema, was sind die Fragen, die Sie dann zu hören bekommen?
Also die wichtigste Frage ist, warum machst du das eigentlich? Mhm. Das ist die Frage von Unternehmerinnen und Unternehmern, die bisher noch wenig mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Und die Frage, für die das Thema sowieso schon auf der Tagesordnung ist, merkst du irgendwelche Antworten aus dem Markt? Und ja, die erste Frage, oder gehen wir mal das eins einfach der Reihe nach durch. Mhm. Wenn ich Fragen bekomme von Menschen, die noch mit Nachhaltigkeit gar nicht viel zu tun haben, dann geht es einfach um das Thema Nachhaltigkeit und das Schaffen von Bewusstsein für dieses Thema. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir unsere Wirtschaft nicht innerhalb kürzester Zeit, das sind für mich maximal 10 Jahre, komplett auf dieses Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften, Kreislaufwirtschaft, Ressourcenoptimierung bis zur Reduktion von Ressourcenverbrauch umstellen, dass wir als Menschheit einfach uns die Lebensgrundlage so dermaßen zerstören, dass wir zurückfallen werden. Wie weit, ob das bis ins Steinzeitalter zurückgeht, ist eine andere Frage, aber wir werden die ganz großen Verlierer sein.
Haben Sie können Sie was dazu sagen, welche Rolle Geld in der Gemeinwohlökonomie spielt?
Also Geld muss Mittel zum Zweck werden, das ist ja die Idee. Mhm. Geld ist im Augenblick in unserer Wirtschaft in weiten Teilen der Zweck selber, der Selbstzweck. Und für viele Leute ist es einfach wichtig, dieses Jahr mehr Geld zu verdienen als letztes Jahr. Aber sie haben keine wirkliche Idee, was sie mit dem Geld anfangen. Oder warum das für sie so wichtig ist. Aber in unserer Gesellschaft wird uns einfach häufig suggeriert, dass viel Geld verdienen besser ist als genug Geld verdienen. Und für mich ist die Prämisse genug Geld verdienen. Die Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit besteht aus drei Säulen. Einmal die Ökologie, das Sozialwesen, aber eben auch die Ökonomie. Mhm. Ein Betrieb wirtschaftet nur dann nachhaltig, wenn er alle drei betrachtet. Also mein Betrieb muss Geld verdienen, das ist völlig klar, ansonsten kann er nicht überleben. Mhm. Und das in Einklang zu bringen, ist einfach die große Kunst. Und der wichtigste Gedankenschritt dazu ist, dass man weiß, Geld verdienen darf dem anderen nicht übergeordnet sein. Ein Betrieb muss Geld verdienen, aber er kann es langfristig, also innerhalb der nächsten 10 Jahre, muss sich das so ändern, dass allen klar ist, wir können Geld überhaupt nur noch dann verdienen, wenn wir sozial und ökologisch nachhaltig arbeiten.
So. Das ist ein sehr revolutionärer Ansatz, muss man ja mal sagen, ne?
Aber nur revolutionär, weil wir die letzten 40 Jahre im Turbokapitalismus gelebt haben und im Neoliberalismus, der ja dazu geführt hat, dass sich dieses Gedankengut bei uns festsetzt. Wenn wir weitere 50 oder 100 Jahre zurückdenken, da wäre der Neoliberalismus als gotteslästerlich dargestellt worden, was er ja eigentlich auch ist. Ne? Ich meine, man kann glauben oder nicht glauben, das ist nicht das Thema, aber dass der Neoliberalismus geradewegs in die Sackgasse führt, muss eigentlich jedem klar sein. Die zweite Fragestellung ist ja, wie gehe ich mit denjenigen um, die schon nachhaltig denken, aber sagen, okay, wir leben aber noch im Neoliberalismus und wenn ich mich jetzt danach ausrichte, wie viel Geld verliere ich dann oder verliere ich überhaupt Geld, welche Vorteile habe ich? Das ist ein bisschen branchenspezifisch. Ich denke, es gibt Firmen, die in ihrer Branche hervorragend damit leben, dass sie sagen, wir arbeiten absolut nachhaltig und stellen das raus. Ich denke beispielsweise an unseren Bürolieferanten. Also es gibt Bürolieferanten, mindestens einen, das ist Memo, die stellen eben raus, dass sie nur ökologisch möglichst nachhaltige Produkte vertreiben. Dass sie immer die ökologisch beste Alternative und auch die nachhaltigste in Bezug auf Sozialwesen, die nachhaltigste Alternative anbieten. Und wir haben uns halt entschieden, wir kaufen stumpf nur bei denen ein, weil es uns unseren Einkauf total vereinfacht. Wir wissen, wenn wir dort einkaufen, haben die sich Gedanken gemacht darüber, dass das Produkt möglichst nachhaltig ist. Und es gibt zunehmend Firmen, die das genauso sehen wie wir. Das bedeutet, deren Markt wächst, weil sie Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen. Bei denen geht das. Ich als Apotheker kann das nicht machen, weil wir abhängig sind von den Verordnungen der Ärzte und Arzneistoffe, Arzneimittel, so wie wir sie vertreiben, sind per se einfach erstmal nicht nachhaltig. Das heißt, ein Großteil unserer Produkte, die wir vertreiben, ist nicht nachhaltig. Wir können nach und nach Einfluss nehmen, unseren Mini-Einfluss geltend machen, indem wir zum Beispiel Firmen anschreiben und die nach ihren Nachhaltigkeitsberichten fragen. Die fragen, ob sie zum Beispiel eine CO2-Bilanzierung machen, um ein paar Zahlen zu bekommen und einfach, ich sag mal, Bewusstsein zu schaffen. Die großen Firmen haben alle ihr Nachhaltigkeitsdepartment und die Leute sind auch motiviert. Das stellen wir wirklich fest, aber das ist noch nicht verankert in vielen höheren Management-Ebenen. Das heißt, die haben das, aber die sind nicht vernetzt mit dem Management in der Form, dass das einen Einfluss hat auf zukünftige Produktentwicklungen. Das wird sich aber, da bin ich 100% sicher, wird sich ändern in den nächsten Jahren.
Was glauben Sie, woran liegt es, dass es noch nicht so weit ist?
Ja, es liegt daran, dass sich erst nach und nach im Bewusstsein auch der großen Konzerne, der Leitungen der großen Konzerne durchsetzt, dass Nachhaltigkeit überlebensnotwendig ist. Ein ganz wichtiger Impuls war jetzt im Januar beim Wirtschaftsforum in Davos, der Auftritt von dem Leiter des Weltwirtschaftsforums, der gesagt hat, sinngemäß, ich habe jetzt die Worte nicht, in 10 Jahren werden nur noch Firmen am Markt sein, die Nachhaltigkeit für sich selber komplett integriert haben. Und das hat jetzt schon spürbar dazu geführt, dass an den Aktienmärkten Firmen nach und nach bessere Karten haben, also dass auch die institutionellen Anleger sich immer mehr nach Firmen orientieren, die Nachhaltigkeitsberichte machen und die das offensichtlich auch langsam integrieren. Ich glaube sogar, dass das jetzt in den nächsten 2-3 Jahren schneller gehen wird, als wir uns das jetzt noch vorstellen können. Bisher, vor 4-5 Jahren, waren die großen internationalen Konzerne eher das Schreckgespenst, also die Heuschrecken, die immer nur kaufen, um größer zu werden und nur mehr Geld zu verdienen. Wenn die aber verstehen, dass sie langfristig keine Aktionäre mehr haben werden oder wichtige Aktionäre verlieren, wenn sie das nicht integrieren, dann ist das bei denen eine Managementaufgabe und dann wird gesagt, in 3 Jahren wollen wir komplett ökologisch nachhaltig sein und in 5 Jahren wollen wir den und den Standard bei der sozialen Nachhaltigkeit erreicht haben und dann machen die das. Die sind das einfach gewohnt, in solchen Controlling-Bereichen zu arbeiten und das ist für die zum Teil ein enormer Vorteil, gerade gegenüber dem kleinen Mittelstand. Die haben auch Erfahrung mit Strukturierung von Prozessen und mit Zielerreichung. Damit sind die ihr Leben lang beschäftigt, die Manager. Und für einen Manager ist es im Prinzip, sage ich mal, völlig egal, ob er rote Tische oder grüne Bananen verkaufen soll. Wenn das Ziel definiert ist, dann wird er all sein Wissen und seine ganzen Stäbe und sein Marketing und sonst was alles darauf ausrichten, möglichst viel von diesen Produkten zu verkaufen. Und wenn das Ziel gesetzt wird von heute 100% Benzinmotoren auf in 5 Jahren 100% Elektromotoren zu verkaufen, so wie das Volvo beschlossen hat, dann wird dieses Ziel auf jeden Fall erreicht werden, da bin ich ganz sicher.
Wenn wir jetzt nochmal einen Schwenk nach Bielefeld machen, also bei uns stehen da im September die Kommunalwahlen an und jetzt am Dienstag gibt es die Veranstaltung Bielefeld als Gemeinwohlökonomie statt. Und Sie sind auch da und sprechen mit unterschiedlichen Vertretern der Parteien über dieses Thema. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es total viele interessieren wird, eben gerade auch vor dem Hintergrund der Wahlen. Und ja, mich interessiert, worauf können wir uns da freuen?
Ja, ich finde es sehr wichtig, dass vor allem unser Bürgermeister hier aus Steinheim, der Carsten Torke, auch mit dabei ist. Das war für mich eine der schönsten Momente der letzten Jahre, muss ich schon sagen, als wir selber bilanziert haben und unsere Bilanz erreicht haben. Das war ein Prozess, der etwa 4 Monate gedauert hat.
Dazu muss man ja vielleicht sagen, dass Sie schon zum zweiten Mal bilanziert haben.
Genau.
Und ja auch total gut abgeschnitten haben. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau vor Augen, aber ich meine irgendwas so zwischen 400 und 500 Punkten.
400, 450 etwa. Er hatte die zweite, die erste hatte 440 oder 439. Das heißt, wir haben uns in der Punktzahl etwas verbessert. Und in der Zwischenzeit hat sich auch die Matrix etwas verändert und es ist inzwischen etwas schwerer geworden, Punkte zu sammeln, sodass wir also doch stolz sind, dass wir die Punkte nicht nur gehalten haben, sondern auch verbessert haben. Also als wir die erste Bilanz geschafft haben, habe ich mir einen Termin bei unserem Bürgermeister und unserem Wirtschaftsförderer besorgt. Den Wirtschaftsförderer kenne ich schon seit 25 Jahren etwa. Und Carsten Torke war relativ frisch im Amt, 2 Jahre. Und dann habe ich mich zu denen an den Tisch gesetzt, habe denen das Buch geschenkt und habe gesagt, hier, lest euch das durch. Das ist, ich finde das total wichtig und wir kennen uns jetzt schon sehr lange und ihr wisst, wenn ich das für mich entdeckt habe, dann ziehe ich das auch durch. Und ich habe ihnen das erläutert und die beiden haben sich das freundlich angehört und nach einer Stunde Diskussion sind wir auseinandergegangen. Und zwei Wochen später kriegte ich einen Anruf von beiden nacheinander, haben beide gesagt, das ist das Thema der Zukunft, du hast absolut recht und das scheint ein gangbarer Weg zu sein und wir werden das hier erstmal weiter eruieren und dann mit unserem Stadtrat drüber sprechen. Und die beiden haben das dann komplett eigenständig aufgearbeitet und haben mit den Fraktionsvorsitzenden gesprochen und ein gutes halbes Jahr später gab es bei uns den Beschluss im Stadtrat, dass die Stadt Steinheim eine Gemeinwohlbilanz machen soll. Und das ganz Besondere war, dieser Beschluss war einstimmig, absolut einstimmig. Das heißt, über alle Parteien weg haben die erkannt, Nachhaltigkeit ist ein Thema, was A, wichtig ist und B, mit dem Steinheim, wenn sich die kleine Stadt Steinheim da in die Spitze setzt, der Bewegung auch punkten kann und die Probleme, die unsere Region hier hat, besser bewältigen kann als ohne. Und hier, Sie wissen selber, wie das heute ist. Also zu meiner Zeit, als ich in der Schule war, haben etwa 20% der Schüler studiert oder Abitur gemacht und dann studiert. Heute sind es etwa 50%. Das heißt, wenn früher in Steinheim 100 Schüler im Jahr, nein, früher haben 50 Schüler Abitur gemacht und davon haben 10 studiert oder von den Abiturienten haben vielleicht im Jahrgang wahrscheinlich 40 von 50 studiert. Heute machen 120 Abitur und von denen machen aber 60 bis 70 gehen ins Studium. Das heißt, die gehen alle aus der Region hier weg und die Wahrscheinlichkeit, dass die wiederkommen, ist nahezu null. Das heißt, unsere Region blutet nach und nach aus. Das ist ein typisches Problem auf dem Land. Wir haben hier die schönste Landschaft Deutschlands. Aber es wohnen hier immer weniger junge Menschen, die Dörfer überaltern, die Dörfer, man kann hier keine Häuser mehr verkaufen, wenn man auf dem Dorf lebt und das Dorfleben verarmt immer mehr. Die kleinen Städte haben immer mehr Probleme, weil die Menschen hier nicht mehr einkaufen, also die typischen Probleme halt. Und die Idee ist einfach, das Thema Nachhaltigkeit so zu besetzen, dass unsere Region spürbare Vorteile davon hat. Und das hatten die als Vision, das hat unsere ganze Stadtverwaltung hat dann auch mitgezogen. Die mussten ja dann im Endeffekt, man kann nichts gegen die Mitarbeitenden tun. Die haben gesagt, ja, sehen wir ein und haben sich auf den Weg gemacht. Ein weiterer Motor war, dass Christian Felber dann hier einen Preis bekommen hat, den Rainer-Renektius-Preis, der alle 2 Jahre vergeben wird für sogenannte Querdenker. Den hat unter anderem auch unser ehemaliger Umweltminister Klaus Töpfer bekommen und die Frau Busse, die ist Deutschland bekannte Journalistin im Bereich Nachhaltigkeit. Ja, und jetzt halt Christian Felber, 2018 war das, und der hat hier eine Rede gehalten, die die Leute zu Standing Ovations getrieben hat und wirklich die Basis dafür gelegt hat, dass hier mit einem großen Engagement an die Aufgabe rangegangen worden ist. Ja.
Also kann man quasi schon so sagen, dass Sie mit der Messenger sein können, wenn Sie jetzt von Ihren Erfahrungen in Steinheim mit dem Thema Gemeinwohlökonomie erzählen und ja auch welche Wellen das geschlagen hat, wie das umsetzbar ist, denn es werden ja auch unterschiedliche Parteien vor Ort sein.
Ja.
Viele wird wahrscheinlich auch interessieren, wie steht die Partei, die ich bevorzuge, zu dem Thema?
Ja, das ist ja die Idee dieser Veranstaltung, dass wir, also ich werde nur kurz, also nur 10 Minuten über das Thema Gemeinwohlökonomie allgemein reden, in kurzen Worten das erklären, was ich jetzt lang ausgeführt habe. Und dann wird Carsten Torke Zeit haben, um zu sagen, warum er das für eine Stadt für wichtig hält und welche Gestaltungsmöglichkeiten er für die Stadt dann sieht. Und da freue ich mich schon sehr drauf, denn er ist ein toller Redner. Und er kann überzeugen, wirklich gut. Von daher wird er das erklären, warum er da eine Stadt, also eine Kommune als kleinste politische oder niedrigste politische Ebene als besonders geeignet hält. Ich denke, dass er darauf eingehen wird, dass dort der Kontakt zu den Bürgern noch wirklich direkt ist und man dementsprechend das aufnehmen kann, was die Bürger wollen. Und jetzt ein Einschub von meiner Seite. Ich glaube, dass die Bürger in der breiten Masse für das Thema Nachhaltigkeit viel offener sind als die Politik, die sehr viel Angst hat, dass man unbequeme Dinge sagen muss und dann vielleicht nicht wiedergewählt wird. Ich glaube aber, dass die Bürger in unserem Land viel mündiger sind als von vielen Politikern gedacht. Und wenn wir ehrlich sagen, in 10 Jahren müssen wir da und da sein, und das ist mein Vorschlag, mein persönlicher Vorschlag, und für den möchte ich gewählt werden, mein Vorschlag, wie wir damit umgehen, dass die Menschen damit sehr gut zurechtkommen können.
Was sagen Sie zu so Ängsten wie, das bedeutet für mich Verzicht? Mhm. Ich möchte nicht verzichten.
Ja, die Frage ist ja immer, auf was ich verzichten möchte. Ich fand es für mich sehr spannend zu sehen, wie das im März, Ende März passiert ist, als Corona ausgebrochen ist und die ganzen Restriktionen eingeführt worden sind. Manche Leute sind panisch geworden, aber für ganz viele hat sich innerhalb von 2, 3 Wochen die Erkenntnis durchgesetzt, ein Verzicht auf Hektik, ein Verzicht auf wahnsinnig viele Termine, auch Freizeittermine, führt dazu, dass ich mich auf mich selber besinnen kann, dass ich durchatmen kann und dass ich einen persönlichen Gewinn aus dieser Situation ziehen kann. Das war für mich so frappierend. Gleichzeitig kam mein Enkel auf die Welt, mein erster oder unser erster Enkel, und ich habe dem dann einen Brief geschrieben, den ich in der Zeitung veröffentlicht habe, in dem ich ihm gesagt habe, dass wir in einer Zeit des Wandels leben und dass diese Zeit eben nicht nur Sorgen verursacht, sondern durchaus auch Hoffnung birgt. Ich habe das in Zusammenhang gestellt mit anderen Wandelsituationen, als die Mutter unseres Enkels, also unsere älteste Tochter, geboren worden ist. Das war 1989. Das war die Zeit, als die Mauer gefallen ist. Und das war genauso eine Wandelzeit. Da war für viele Leute ja auch Unsicherheit und aber auf der anderen Seite auch Begeisterung und Klarheit, dass ein Wandel beides schafft. Unsicherheit, aber auch mutmachende Dinge und dass man ganz anders in die Zukunft gucken kann. Und als wir klein waren, war das eben auch die Zeit, als die Mauer gebaut worden ist. Und es gibt immer Wandel, und zu glauben, dass alles geradlinig auf dieser Welt weiterläuft, das ist einfach eine Illusion, ne? Also wir müssen mit dem Wandel umgehen und ihn gestalten. Und jetzt ist einfach die Zeit, wo wir in Richtung Nachhaltigkeit gucken, ne?
Also kann man den Blick ja auch positiv wenden und sich fragen, was gewinne ich beispielsweise an Lebensqualität, wenn ich einen nachhaltigeren Lebensstil pflege, oder wenn jetzt Geschäftsbeziehungen besser laufen, ich mich eher darauf verlassen kann, okay, der zieht mich jetzt nicht über den Tisch oder so. Und also wie ist das? Schreibt die Gemeinwohlökonomie, die Bewegung, solche Dinge dann vor?
Also ist die Gemeinwohlökonomie schreibt überhaupt nichts vor. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Das ist also keine Doktrin oder so. Es gibt als Zielsetzung eigentlich nur langfristig das, was in der Bevölkerung als der Konsens herausgefunden wird, der den geringsten Widerstand hat. Dazu gibt es die Idee, dass man Konvente macht, direkte Bürgerkonvente mit Menschen, mit einer Anzahl von Leuten, die statistisch ein relevantes Abbild der Bevölkerung darstellen, und dass diese Menschen über einen gewissen Zeitraum bestimmte Fragestellungen diskutieren und dann alle möglichen Vorschläge abgestimmt werden, und der Vorschlag mit dem niedrigsten Widerstand in der Gruppe, der soll einfach das für eine bestimmte Zeit, für 5 Jahre oder sowas, das Ziel in der entsprechenden Fragestellung darstellen. Das finde ich einen sehr, sehr klugen Ansatz, wegzukommen von der Fragestellung, willst du A oder willst du B? Und es gibt zwischen A und B gibt es ganz viele weitere Möglichkeiten, und das ist ja, naja, es ist logisch, dass es viel besser ist, 20 Fragestellungen abzufragen und dann zu gucken, für welche Fragestellung können sich denn die meisten Leute begeistern oder wo ist der Widerstand am geringsten.
Wenn wir jetzt nochmal zu der Frage zurückkommen, Gemeinwohlökonomie führt zu Verzicht oder eben Gemeinwohlökonomie führt zu Gewinn?
Genau. Ich möchte das mal für mich erst selber beantworten. Ich habe einen sehr vollen Terminkalender üblicherweise. Also bei mir ist es normal, dass ich von 7 Abenden in der Woche 6 Abende mit Terminen voll habe und das auch mit Gelassenheit und auch zum Teil mit großer Begeisterung gemacht habe. durch Corona habe ich viele Abende frei gehabt und habe für mich festgestellt, aha, ich kann wieder mehr Bücher lesen, ich kann mich mehr Musik widmen, ich kann mich Telefonaten mit Freunden widmen. Das ist für mich in einem Bereich, den ich vorher vernachlässigt hatte, ein großes Stück Lebensqualität gewesen. Bei Firmen, ich gehe jetzt mal auf die Firmen, wenn ich weiß, dass alle anderen, dass meine Geschäftspartner auch eine Gemeinwohlbilanz haben, dann bekomme ich da eine gewisse Verlässlichkeit, das Misstrauen schwindet. Transparenz ist einfach da und weil die auch eine Gemeinwohlbilanz haben, kann ich nachlesen, was sind deren Schwerpunkte, aufgrund welcher Kriterien suche ich die eigentlich aus. Und die Kurzfassung ist die Punktzahl. Wenn ich zwei Anbieter für Büromöbel habe beispielsweise und der eine hat 100 Punkte und der andere hat 600 Punkte, dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr groß nachlesen. Dann muss ich mich nur entscheiden, ist der mit 600 Punkten, ist der so viel teurer, dass ich es mir nicht leisten kann, oder ist der Preis einigermaßen gleich, dann ist die Entscheidung ganz einfach. Und bisher gibt es kein Messsystem, was mir in Bezug auf Nachhaltigkeit diesen Vorteil schafft. Also für mich vereinfacht es viele Einkaufsprozesse, es vereinfacht die Zusammenarbeit mit Lieferanten im weitesten Sinn, auch mit Handwerkern. Wenn ich weiß, wie die ticken und mich nicht auf Werbeaussagen von denen selber verlassen muss, sondern auf externe Aussagen von Auditoren, dann macht das Leben für mich einfacher.
Herr Binder, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Danke.
Und ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, dass Sie sich nach einem langen Arbeitstag jetzt nochmal die Zeit genommen haben.
Das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich lebe mittlerweile für das Thema. Das ist das Thema meines dritten Lebensabschnitts und deswegen mache ich das wirklich gerne.
Dankeschön.